Ihr Lieben, lasst uns heute einige alttestamentliche Worte miteinander betrachten, die uns, so hoffe ich, ermutigen können, in unserem Leben als Christen dem Herrn nachzufolgen. Ich möchte einmal anfangen mit 1. Samuel 10, eine Begebenheit aus dem Buch Samuel. Es war die Situation, wo Saul berufen werden sollte zum König über Israel. Es war eine schwierige Situation damals für das Volk Gottes. Sie waren abgewichen, in Götzendienst gekommen. Sie hatten erleben müssen, wie andere Völker, die Philister vor allem, sie bedrängt haben und beinahe ihre ganze Existenz bedroht haben, wie auch ihre Ernten geraubt wurden, wie sie einfach zum Opfer wurden von anderen Feinden und Widersachern, die mächtiger waren als sie. Die Ursache dafür war das Abweichen vom Herrn. Wir erinnern uns ja, dass Israel die Verheißung hatte, wenn du dem Wort Gottes treu folgst, dann wirst du deine Feinde besiegen. Einer von euch wird 1000 schlagen. Ja? Und ihr werdet nicht überwunden werden. Aber auf der anderen Seite hatte Israel damals, im 5. Buch Mose lesen wir das auch, die Verheißung bekommen, die Ankündigung, wenn du abweichst von diesem Wort, wenn du abweichst von der Treue dem Herrn gegenüber, dann wirst du kraftlos werden. Dann werden deine Feinde über dich siegen. Dann wird einer von den Feinden 1000 von euch in die Flucht schlagen. Das war das, was Gott ihnen angekündigt hatte, als Mose noch unter ihnen war, als sie noch an der Schwelle des gelobten und verheißenen Landes Kanaan standen. Und dann waren sie hineingekommen. Sie hatten die Treue Gottes erlebt unter Josua. Sie hatten das Land erobern dürfen. Und am Ende seiner Zeit konnte Josua sagen, seht her, keines der Worte, der guten Worte, die Gott zu euch geredet hat, ist auf den Boden gefallen, ist irgendwo vergeblich geredet worden. Es hat sich alles erfüllt. Dann aber hat er auch gesagt, erwählt ihr euch heute, wem ihr dienen wollt. Er hat gewusst, als Mann Gottes, was kommen würde. Er hat gesagt, wenn ihr den Götzen dienen wollt, dann dient ihr den Götzen. Ich aber und mein Haus, ihr kennt das Wort hoffentlich alle, wir wollen dem Herrn dienen. Und dann folgte die Zeit der Richter, eine Zeit des Auf und Ab, eine Zeit, in der Israel beides erfahren durfte, beide Verheißungen. Wenn sie treu bei dem Herrn blieben, erfuhren sie, dass der Herr ihnen Beistand und Sieg gab. Wenn sie aber abwichen vom Herrn, erfuhren sie, dass der Herr auch treu ist in seinen Gerichtszusagen. Sie hatten Not, Scheitern, Niederlagen, Elend durchlebt. Und die ganze Situation war ja die, dass das Volk insgesamt eigentlich abwich vom Herrn, nachdem die Generation abgetreten war, die die großen Taten des Herrn noch selber erlebt hatte. So wird es uns am Anfang des Buches der Richter geschildert. Ja? Dann wich das Volk ab und dann gab es einzelne Männer Gottes, die Gott erweckte, die das Volk noch eine Zeit lang zurückführten zum Herrn. Und immer dann, wenn es durch einen Richter zurückgeführt wurde zum Herrn, dann erlebte es die Gnade Gottes und den Segen Gottes. Und dann wich es wieder ab. Und dann kam es wieder in Not und Kraftlosigkeit und Elend. Und in dieser Zeit hinein ist diese Begebenheit geschildert, gerade als der König Saul zum König berufen werden sollte. Und er sollte ja nach dem Willen Gottes das Volk retten aus der Bedrängnis durch seine Feinde. Da lesen wir in 1. Samuel 10, Vers 26 einen Satz. Auch Saul ging zu seinem Haus nach Gibea, und mit ihm gingen die Tapferen, deren Herz Gott angerührt hatte. Ja, so ist es in der Schlachterbibel übersetzt. Die Tapferen. Und das ist auch ein Begriff, über den wir heute vielleicht mal etwas näher nachdenken wollen. Dieses hebräische Wort bezeichnet Stärke, Tugend, Tapferkeit und auch Reichtum. Es bezeichnet in der Einzahl auch manchmal eine Kriegsschar von starken, tapferen Männern. Deswegen ist in manchen Übersetzungen da auch geschrieben, die Schar, deren Herz Gott angerührt hatte. Aber ich denke, das trifft es schon. Es waren Tapfere. Es waren solche, die mitten in einer Situation der allgemeinen Entmutigung für den Herrn brannten. Und das ist, denke ich, auch etwas, was in unsere Situation heute hineinspricht. Wir haben insgesamt eine Situation, in der auch die gläubige Gemeinde in Not ist, in der viele Dinge nicht mehr so sind, wie sie von Gottes Wort gewollt sind, in der viele gläubige Christen auch ein Stück nicht mehr so die ganzherzige Nachfolge des Herrn Jesus wirklich auf ihrem Herzen haben. Aber da sucht Gott auch solche tapfere, solche starke Gläubige, mit denen er noch wirklich auch dem Volk Gottes dienen kann und dem Volk Gottes helfen kann. Dieser Begriff Jail im Hebräischen ist ganz interessant. Wie gesagt, er bezeichnet Stärke, innere Stärke und geistliche Kraft. Er bezeichnet aber auch Tugend. Er steht zum Beispiel auch für die tugendhafte Frau in Sprüche 31. Ja? Wir werden da gleich noch drauf kommen. Das sind nicht nur Männer, die diese Stärke haben. Denn es geht hier nicht um Körperkraft. Es geht um geistliche Stärke. Es geht darum, dass jemand Kraft hat, dem Herrn zu dienen und das Werk des Herrn zu vollbringen. Und genau das brauchen wir auch heute. Sehr interessant, wir haben in der Bibel einen Mann Gottes, der Kraft hatte, aber keine Tugend. Simson. Ja? Er war voller Kraft. Er konnte die Kämpfe des Herrn kämpfen und konnte die Philister schlagen mit einem Eselskinn backen. Und kurze Zeit später wurde er überwunden von einer schwachen Frau. Ja, und das gleich dreimal. Ja. Er hatte Kraft, aber keine Heiligung, keine Zucht, keinen Gehorsam Gottes Wort gegenüber. Und dieser Begriff, den wir hier finden, der vereint diese verschiedenen Dinge. Er vereint Kraft, Tüchtigkeit, das Wort wird manchmal auch mit tüchtig übersetzt, zum Beispiel auch bei den Helfern an der Stiftshütte, die geholfen haben, oder bei den Leviten, die David eingestellt hat in den Tempeldienst. Das waren tüchtige Männer. Das heißt, die konntest du irgendwo hinstellen und sie haben den Auftrag, den du ihnen gegeben hast, auch ausgeführt. Wie oft ist es so, auch heute im Reich Gottes, dass es da Gläubige gibt, die zwar bemüht sind, aber die nicht die Kraft und die Tugend haben, eine Aufgabe wirklich so auszufüllen, wie sie im Reich Gottes ausgefüllt werden sollte. Ja? Das ist eine Not. Also hier vereinen sich Dinge, die Gott sucht. Und eben dazu gehört auch Tapferkeit, Mut, dass man sich nicht niederdrücken lässt, nicht beeindrucken lässt von dem allgemeinen Niedergang und der Not, die da ist. Und wir finden ja bei der Berufung Sauls ganz unterschiedliche Reaktionen. Da gab es solche, und das lesen wir gleich im nächsten Vers, etliche Söhne Belials aber sprachen, wie sollte der uns retten? Und sie verachteten ihn und brachten ihm keine Geschenke. Also viele im Volk Gottes sagten, das ist schon die ganzen Jahre nichts geworden und jetzt kommt der Saul und der kann uns auch nicht helfen. Ja? Wir sind einfach in Schwierigkeiten und da kommen wir auch nicht mehr raus. Wir brauchen doch gar nicht erst diesem König beistehen und meinen, wir könnten für Israel etwas erreichen. Ja? Das war die allgemeine Stimmung. Es waren nur wenige, es war nur eine kleine Schar, die damals dem König Saul folgte. Und zwar nicht, weil sie Saul so beeindruckend fanden. Ja? Das war nicht, weil sie gedacht haben, oh, der ist einen Kopf größer als alles Volk, der wird uns bestimmt helfen können. Ja? Sondern die Bibel sagt, es waren Männer, deren Herz der Herr angerührt hat. Ja? Die etwas gespürt haben von der Not des Volkes Gottes, von dem Mangel, der da war. Und die gesagt haben, ich möchte mit der Hilfe des Herrn etwas tun, damit diese Not gewendet wird. Und genau diese Gesinnung brauchen wir auch heute im Volk Gottes. Und deswegen denke ich, dass eine Betrachtung von so einigen Männern und Frauen Gottes, die diese Charaktereigenschaft der Tapferkeit, der Tugend und Stärke hatten, dass die uns wirklich auch geistlich weiterhelfen kann. Wir finden zum Beispiel einen solchen Mann in der Zeit Josuas und das ist Kaleb. Wir wollen einmal kurz noch einmal in dieses Leben von Kaleb hineinsehen. Da sehen wir etwas daran, was diese Tapferkeit und Tugend, was das eigentlich geistlich bedeutet. Auch er war in einer Situation des allgemeinen Niedergangs erweckt worden von Gott. Wir erinnern uns noch an diese Situation. Die Kundschafter wurden ausgesandt, um das Land Kanaan zu erkunden. Das war an und für sich schon so ein etwas Unglaube, ja, dass man die überhaupt ausgesandt hatte. Ja, man hatte so ein bisschen Sorge. Der Herr hatte zwar gesagt, ich gebe euch dieses Land, ich habe es euch schon gegeben, ihr sollt es erobern. Aber dann wollten sie doch noch mal sehen, geht das auch wirklich? Und dann kamen diese Kundschafter wieder zurück. Und wir wissen das ja, 10 von ihnen brachten eine niederschmetternde Nachricht. Sie haben gesagt, jawohl, das Land ist gut und schön, aber es sind Riesen drin. Es sind Völker drin, die werden uns ganz bestimmt besiegen. Wir haben keine Chance, wir brauchen es erst gar nicht versuchen. Und wir wissen, wie dann eine Aufruhr entstand, auch gegen Mose, wie das Volk gemurrt hat und sich geweigert hat, nach Kanaan einzuziehen und wie das auch die Ursache von viel Not und Leid war. Und in dieser Situation kommt ein Mann als eine leuchtende Ausnahme und ein Vorbild uns vor Augen. Und das ist Kaleb. Ich lese mal Josua 14 ab Vers 6. Da traten die Söhne Judas vor Josua in Gilgal und Kaleb, der Sohn Jephunnes, der Kenisiter, sprach zu ihm. Du weißt, was der Herr zu Mose, dem Mann Gottes, meinet und deinetwegen in Kadesh Barnea gesagt hat. Ich war 40 Jahre alt, als mich Mose, der Knecht des Herrn von Kadesh Barnea, aussandte, das Land auszukundschaften, und ich brachte ihm Bericht, so wie es mir ums Herz war. Aber meine Brüder, die mit mir hinaufgezogen waren, machten dem Volk das Herz verzagt. Ich aber folgte dem Herrn, meinem Gott, ganz nach. Da schwor mir Mose an jenem Tag und sprach, das Land, auf das du mit deinem Fuß getreten bist, soll dein Erbteil sein und das deiner Kinder auf ewig. Denn du bist dem Herrn, meinem Gott, ganz nachgefolgt. Und nun siehe, der Herr hat mich leben lassen, wie er es mir zugesagt hatte. Und es sind nunmehr 45 Jahre, seit der Herr dies zu Mose sagte, als Israel in der Wüste wanderte. Und nun siehe, ich bin heute 85 Jahre alt und ich bin heute noch so stark, wie ich war an dem Tag, als mich Mose aussandte. Wie meine Kraft damals war, so ist sie auch jetzt, zu kämpfen und aus- und einzuziehen. Und nun, so gib mir dieses Bergland, von dem der Herr geredet hat an jenem Tag, denn du hast an jenem Tag gehört, dass die Enakiter darauf wohnen. Das war also ein Riesenvolk, ein einschüchterndes Riesenvolk. Und dass es große und feste Städte hat. Vielleicht wird der Herr mit mir sein, dass ich sie vertreibe, so wie der Herr geredet hat. Das segnete ihn Josua und gab Kaleb, dem Sohn des Jephunne, Hebron zum Erbteil. Daher wurde Hebron das Erbteil Kalebs, des Sohnes Jephunnes, des Kenisiters, bis zu diesem Tag, weil er dem Herrn, dem Gott Israels, gänzlich nachgefolgt war. Da sehen wir übrigens schon etwas von dem Geheimnis dieser geistlichen Kraft und Tugend. Sie ist nicht das Verdienst eines Menschen, dass man sagt, er hat einen edleren Charakter als andere, sondern sie ist das Werk des Herrn an einem Menschen, der ihm ganz nachfolgt, der ihm ungeteilt angehört. Kaleb heißt auf Hebräisch, oder man kann es jedenfalls so übersetzen, der Ganzherzige, der ein ganzes Herz für den Herrn hat. Und ich denke, das ist genau das, was Gott auch heute sucht. Männer und Frauen, errettet aus Gnade, versöhnt mit Gott, die nicht damit zufrieden sind, nur einfach vor sich hin zu leben, sondern von ganzem Herzen dem Herrn zu dienen. Die wirklich bereit sind, voranzugehen im Glauben und im Geist und das Werk des Herrn zu tun, das er in einer jeweiligen Zeit tun will. Damals war es die Eroberung Kanaans. Das war der Auftrag Gottes. Und wir wissen, dass sogar der ganze Stamm Juda und viele Stämme kläglich versagt haben damals. Der Auftrag war, rottet die Kanaaniter aus. Sie waren Götzendiener, sie waren gerichtsreif, sie hatten das Gericht verdient und die Israeliten sollten sie vertilgen. Und wir lesen dann im Buch Josua und später der Richter, jeder einzelne Stamm eigentlich hat Einzelne aus dem Volk der Kanaaniter nicht vertilgt. Ja, ist auch ein Bild für unser Leben mit dem Herrn. Wenn wir dem Herrn Jesus unser Leben übergeben haben bei der Bekehrung, dann möchte der Herr, dass wir wirklich unser ganzes Leben ihm zur Verfügung stellen und weihen. Und in dem Moment, wo wir zulassen, dass in unserem Leben bestimmte Elemente des sündigen, rebellischen Eigenlebens bestehen bleiben, Wir haben vielleicht 80% unseres Lebens übergeben, aber 20% nicht. Da sagen wir, da soll Gott keine Verfügung drüber haben. Das ist mein Privatleben, mein Privatbereich. Da mache ich, was ich will. In dem Moment haben wir keine Kraft, den Feind zu besiegen. Wir haben keine Kraft, wirklich dem Herrn zu dienen. Ja? Wir werden geschlagen, wenn der Teufel uns angreift. Wir kommen nicht vorwärts, sondern wir müssen fliehen. Und genauso war es auch mit den Israeliten. Diejenigen, die sie nicht vertilgt hatten, wo ihre geistliche Kraft nicht ausreichte, die wurden ihnen zum Verhängnis, die wurden ihnen zum Fallstrick, die haben sie später in die Flucht geschlagen. Ja? Und genau dasselbe gilt geistlich auch für uns. In dem Moment, wo wir in unserem geistlichen Leben keine ganze Hingabe an den Herrn vollziehen und unsere Lebensbereiche nicht ihm ganz ausliefern und auch wirklich ein Stück in der Heiligung leben, dass wir die Dinge raustun aus unserem Leben, die dem Herrn nicht gefallen, in dem Moment sind wir kraftlos und werden geschlagen wie die Israeliten zur Zeit der Richter. Ja? Und dann sehen wir Kaleb. Und Kaleb war jemand, der dem Herrn ganz gedient hat, der ihm von ganzem Herzen nachfolgte. Und die Kraft Gottes hat durch Kaleb gewirkt. Das war das Geheimnis seiner Stärke. Und wir sehen ja ganz klar, das war keine natürliche Stärke. Ja? Welcher 85-Jährige könnte von Natur aus sagen, ich habe heute noch dieselbe Kraft wie mit 45? Das geht gar nicht. Ja? Menschlich geht es nicht. Es war eine geistliche Kraft. Der Kaleb hat für den Herrn Jesus gebrannt. Und diese geistliche Kraft verschleißt nicht, wenn der Körper verschleißt. Diese geistliche Kraft, wenn wir treu mit dem Herrn leben, wird größer, selbst wenn unsere körperliche Kraft abnimmt. Umgekehrt kann jemand noch so stark sein. Und das gilt auch für vielleicht vordergründige geistliche Tugenden, ja, vielleicht junge Leute, die können viel tun, die haben viel Energie und Kraft, die können viel bewegen, äußerlich. Aber manchmal stellt sich heraus, es ist gar keine geistliche Kraft. Wenn es darauf ankommt, wenn die Prüfung kommt, dann versagt diese äußere Kraft. Deswegen lesen wir etwas Bemerkenswertes in Jesaja 40 und es gilt genau auch für diese Art von Kraft, von der wir hier reden wollen. Da lesen wir ja ab Vers 28 diese bekannten Worte. Weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen. Da denkt man, die halten durch im Langlauf, im Geistlichen. Ja? Die können doch das Ziel locker erreichen. Aber es kommt auf die geistliche Kraft und auf die Tugend an, nicht auf die seelische Kraft, auf Energie und Durchsetzungsvermögen und unverbrauchte Seelenkräfte. Ja, das haben junge Leute. Aber es kommt auf die geistliche Kraft an. Und deswegen heißt es aber, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Dieser Kaleb hat ja in den 40, 45 Jahren nicht nichts gemacht, zwischen 40 und 85, ja? Sondern er hat die Kämpfe des Herrn gekämpft. Er hat die ganze Zeit mitgekämpft in dieser Eroberung des Landes Israel. Er war mit dabei, auch in der Wüste natürlich, bei der Wüstenwanderung. Und dann hat er gekämpft und dann hat er sein eigenes Erbteil eingenommen. Und er hat diejenigen, die sich ihm entgegengestellt haben als geistliche Feinde, jetzt im übertragenen Sinn, er hat sie völlig vertilgt. Er hat in seinem Erbteil diese Riesen, diese Mächte der Finsternis überwunden. Er hat sein Erbteil ganz erobern können, weil er dem Herrn ganz nachfolgte, nicht mit einem geteilten Herzen. Und das finden wir auch im Neuen Testament. Ein geteiltes Herz ist die Ursache von Schwachheit und Niederlage. Ein ganzes Herz ist die Ursache von Kraft und Sieg in der Nachfolge des Herrn Jesus. Da dürfen wir uns prüfen und vor dem Herrn unsere Herzen bewegen und offenlegen. Wo sind wir noch geteilten Herzens? Wo sind Dinge in unserem Herzen, in unserem Leben, die uns daran hindern, so einfältig und kraftvoll wie ein Kaleb voranzugehen und die Kämpfe des Herrn zu kämpfen, das Werk des Herrn zu tun? Ich möchte noch ein weiteres Vorbild aus dem Alten Testament nennen von jemand, der diese Tapferkeit und Tugend in ganz besonderem Maß besessen hat. Das war nicht Saul. Saul finden wir ist ein Beispiel der natürlichen Kraft in den Dingen Gottes. Der seelischen Kraft. Ich habe ja schon gesagt, die Leute waren begeistert von ihm, weil er ein Heerführer war, der alle um etwa 40 Zentimeter überragte. Ja? Zu dem konnte man raufschauen. Aber das war äußerliche Kraft. Als Saul in die Prüfung kam, versagte er kläglich. Aber Saul hatte einen Sohn, Jonathan. Und Jonathan ist einer jener leuchtenden Beispiele in dieser dunklen Zeit, wo wir auch etwas von dieser Kraft und Tugend der ganz dem Herrn hingegebenen Menschen Gottes finden. Lasst uns mal 1. Samuel 14 aufschlagen. Hier haben wir eine Situation, in der die Philister das Volk Israel mit einem Würgegriff bedrängen, ihm den Lebensatem abschnüren wollen. Und Israel war machtlos, hilflos, kraftlos. Sie hatten keine Waffen, sie hatten keine Kämpfer, keine Soldaten. Sie waren in der elendesten Lage, die überhaupt nur möglich war. Lesen wir mal ab Vers 1. Und es geschah eines Tages, dass Jonathan, der Sohn Sauls, zu seinem Waffenträger sprach. Kommt, lasst uns hinübergehen zu dem Vorposten der Philister, der dort drüben ist. Seinem Vater aber sagte er es nicht. Saul aber saß an der Grenze von Gibea unter einem Granatbaum, der bei Migron ist, und die Leute bei ihm waren etwa 600 Mann. Die Philister hatten ein paar Tausend. Ja, eine lächerlich geringe Armee. Und diese Armee war auch noch entmutigt und demoralisiert. Und in dieser Situation der Hoffnungslosigkeit finden wir, Jonathan hat Tapferkeit und Mut und geistliche Kraft. Vers 6. Und Jonathan sprach zu seinem Waffenträger, komm, lass uns zu dem Posten dieser Unbeschnittenen hinübergehen. Vielleicht wird der Herr durch uns wirken, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viele oder durch wenige zu retten. Was für eine wunderbare Situation. Jonathan hatte geistliche Augen. Er hat auch die vielen Philister gesehen. Er war ein guter Soldat. Er hat nicht Selbstmordkommando betrieben. Er hat schon gewusst, dass es eigentlich eine hoffnungslose militärische Überlegenheit ist. Keine Chance. Aber er hat etwas anderes gesehen. Er hat es gesehen, was später der Prophet Elisa seinem Knecht sagen muss, als sie auch in einer schweren Situation waren. Da sagt er, öffne ihm doch die Augen, dass er sieht, der Knecht. Und plötzlich sah der Knecht rings um den Hügeln gegenüber der Armee, die sie bedrohte und belagerte, eine Schar von feurigen Kriegern, Engeln Gottes, himmlische Heerscharen, die mit ihnen waren. Und dann konnte er Mut haben. Und so ist es auch hier bei Jonathan. Er sah diese menschliche Übermacht, diese Hoffnungslosigkeit, aber hat gesehen, der Herr kann auch in dieser hoffnungslosen Situation wirken. Und er braucht nicht viele. Wir erinnern uns an Gideon. Ja, auch da wieder dieser Grundsatz. Er hatte eine große Armee. Und Gott hat zu ihm gesagt, schick sie weg. Ich will keine große Armee. Nimm nur 300. Eine lächerliche Handvoll. Mit ihnen will ich dir den Sieg geben. Ja? Und das ist der gleiche Grundsatz. Jonathan hat hier wirklich nur einen mit dabei. Aber der eine, der ist auch von ganzem Herzen. Das ist auch einer von den Tapferen, deren Herz Gott angerührt hat. Denn wir lesen in Vers 7, da antwortete ihm sein Waffenträger, tue alles, was in deinem Herzen ist. Geh nur hin, siehe, ich bin mit dir, wie dein Herz es will. Schaut, so etwas sollten wir zum Herrn Jesus sagen können. Das ist ein wunderschönes Bild von Hingabe. Dieser Waffenträger war einfach ein untergeordneter Soldat. Er war ganz bestimmt tapfer, aber er war einer, der angewiesen war auf die Führung seines Herrn. Aber er war von ganzem Herzen dabei. Er hatte auch den Glauben, dass der Herr helfen kann, auch durch wenige. Und deswegen können diese beiden, die eins sind, wir erinnern uns ans Neue Testament, wenn zwei unter euch eins werden, wirklich eins werden, wirklich eins werden im brennenden Verlangen zur Ehre des Herrn zu leben, zu dienen, den Sieg des Herrn zu sehen. Wenn zwei unter euch eins werden. Ja, und so ist es hier. Diese beiden erringen einen Sieg. Wir lesen weiter. Vers 10, wenn sie aber sagen, kommt zu uns herauf, so wollen wir zu ihnen hinaufsteigen, denn der Herr hat sie in unsere Hand gegeben und das soll uns als Zeichen dienen. Und so gehen diese zwei hinauf und kämpfen vielleicht gegen eine Schar von 40, 50, 100 Philistern und besiegen sie. Und das ist der Anfang von einem großen Sieg. Und als sie diesen Durchbruch errungen haben, da gewinnen dann auch die anderen Soldaten Israels, da gewinnt dann auch Saul Mut. Und es kommt zu einer Schlacht, in der die Philister im Endeffekt geschlagen werden. Aber es hat begonnen mit einem jungen Mann Gottes, der ein brennendes Herz für den Herrn hatte und der von ganzem Herzen, mit ungeteiltem Herzen, dem Herrn nachfolgte. Noch eine weitere Szene möchte ich uns lesen, auch aus dem ersten Buch Samuel, im 17. Kapitel. Da finden wir wieder einen jungen Mann. Einen jungen Mann, der so unscheinbar war, so jung, dass er bei der Auswahl für den Nachfolger des Königs Saul selbst von dem Propheten Samuel übersehen wurde. David, der Hirtenknabe. Und wieder so eine Szene. Wir haben die geballte Macht der Philister. Sind aufmarschiert. Gegenüber die Heeresreihen Israels. Und wir haben diesen Goliath. Diesen einschüchternden Riesen. Ja, das zeigt uns etwas von der Macht des Satans. Ja. Dieser Mann, der in dämonischer Macht vor die Israeliten hinstand und sagte, kommt doch, kämpft doch gegen mich. Ihr dürft mich gerne besiegen. Dann wollen wir die Stellung räumen. Dann seid ihr die Sieger. Und die ganzen Israeliten, das waren ja auch gestandene Männer, Kämpfer, ja, die ihre Erfahrungen hatten. Bis hin zu Saul, dem König. Ihr Herz war verzagt. Sie wagten es nicht, diesen Riesen anzugreifen. Sie hatten Angst. Sie glaubten nicht, dass Gott ihnen helfen könnte. Sie waren entmutigt und der Feind schien zu triumphieren. Und dann finden wir diesen jungen Mann, der eine ganz andere Gesinnung hat. Versteht ihr, es geht um das Herz. David war ein Schwächling, er war lächerlich als Krieger. Ja, das muss man ganz klar sehen. Das sieht auch Saul, der erfahrene König, der sagt, Junge, hier geht es um wirkliche Waffen, um wirkliche erfahrene Kämpfer. Du kannst hier nicht mithalten. Und menschlich hat es völlig gestimmt. Aber Gott will nicht durch tolle Machtmenschen und erfahrene Kämpfer und fromme Riesen den Sieg geben, sondern durch schwache Menschen. Durch Menschen, die gering sind, die keine menschliche Stärke haben. So lesen wir ab Vers 32 in 1. Samuel 17. Und David sprach zu Saul, niemand soll seinetwegen den Mut sinken lassen. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Saul aber sprach zu David, du kannst nicht hingehen, um gegen diesen Philister zu kämpfen, denn du bist noch ein Knabe. Dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf. David aber sprach zu Saul, dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters. Wenn nun ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde hinwegtrug, da lief ich ihm nach und schlug ihn und entriss es seinem Rachen. Und wenn er sich gegen mich erhob, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn und tötete ihn. Sowohl den Löwen als auch den Bären hat dein Knecht erschlagen. Und dieser Philister, dieser Unbeschnittene, soll wie einer von jenen sein. Denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Wohlgemerkt, hier ist die geistliche Kraft und Tugend angesprochen. David sagt nicht, ich schaffe es, ich komme gegen diesen Riesen an, ich bin ein erfahrener Kämpfer. Sondern David geht es um die Ehre Gottes. Das, was David betrübt und was seinen Mut, seine Kraft, seine Tapferkeit anstachelt, ist diese schändliche Situation, dass der Teufel scheinbar siegt über das Volk Gottes, dass das Volk Gottes in einer Stellung, in einem Zustand ist, die eigentlich seiner Berufung, ein heiliges Volk zur Ehre Gottes zu sein, absolut nicht entspricht. Das ist die Situation, die David auf dem Herzen liegt. Und sein Verlangen ist die Ehre Gottes, nicht seine eigene Ehre und nicht sein eigener Erfolg. Weiter sprach David, der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, er wird mich auch von diesem Philister erretten. Und Saul sprach zu David, geh hin und der Herr sei mit dir. Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte einen ehernen Helm auf seinen Kopf und legte ihm einen Schuppenpanzer um. Danach gürtete David sein Schwert über seine Kleider und bemühte sich zu gehen, denn er hatte es noch nicht versucht. Da sprach David zu Saul: Ich kann darin nicht gehen, denn ich bin es nicht gewohnt. Und David legte es von sich ab. Das ist ganz interessant, ja. Hier haben wir genau diese Situation. Saul sagt jetzt, ja, wenn du gegen diesen Krieger angehen musst, dann musst du wie ein Krieger gerüstet sein. Du musst dich im Fleisch stark machen. Du musst auch so die ganzen Schutzmechanismen übernehmen und diese Rüstung, die ich sonst getragen hätte. Ja? Und genau das ist falsch. Und das spürt David. Ja? Er kann damit nicht siegen. Er kann nur als ein schwacher Hirte siegen, der lächerliche Waffen hat gegenüber diesem Krieger. Ja? Nicht indem er versucht, ihm äußerlich im Fleisch gleichzukommen, sondern indem er ganz bewusst seine Schwachheit behält. So gibt Gott den Sieg. Vers 40 lesen wir: Und er nahm seinen Stab in die Hand und er wählte sich 5 glatte Steine aus dem Bach und legte sie in die Hirtentasche, die er hatte, und zwar in die Schleudersteintasche. Und er nahm seine Schleuder zur Hand und näherte sich dem Philister. Vers 42: Als nun der Philister den David sah und anschaute, da verachtete er ihn, denn er war ein Knabe, rötlich und von schöner Gestalt. Und der Philister sprach zu David: Bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Hier sehen wir auch die Macht der Finsternis. Das war ein Mann Satans, dieser Goliath. Ja? Und das war auch genau das, warum die Israeliten keine geistliche Kraft hatten, ihm zu widerstehen, weil sie selber mit dem Herrn nicht klar waren. David aber sprach, oder nochmal, und der Philister sprach zu David: Komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes geben. David aber sprach zu dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. An diesem heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hand ausliefern. Und ich werde dich erschlagen und deinen Kopf von dir nehmen. Und ich werde die Leichname des Heeres der Philister an diesem Tag den Vögeln unter dem Himmel und den wilden Tieren der Erde geben, damit die ganze Erde erkenne, dass Israel einen Gott hat. Ihr Lieben, ist uns das klar, wie anmaßend das klingen musste? David ist hier menschlich gesehen völlig vermessen. Aber David ist hier ein geisterfüllter Mann Gottes, der durch den Geist Gottes spricht, ein Prophet. Er sagt es ganz klar voraus, was menschlich gesehen völlig unwahrscheinlich und völlig abwegig war. Ja? Er hat einen kühnen Glauben. Aber der Glaube gründet sich nicht auf ihn selbst, auf seine Kraft, das wäre ganz falsch, sondern der Glaube gründet sich auf der Gewissheit, der Herr wird etwas zu seiner Ehre tun. Der Herr wird seinen Namen offenbar machen und deswegen muss Goliath fallen. Vers 47, und diese ganze Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert noch Spieß hilft, denn der Kampf ist die Sache des Herrn und er wird euch in unsere Hand geben. Ja, und das war die Herzenshaltung, mit der David den Philister überwunden hat. Mit der David einen Sieg errungen hat für ganz Israel, sodass diese schmähliche Not gewendet wurde und tatsächlich die Philister insgesamt geschlagen waren. Am Ende dieser Schlacht. Versteht ihr, es kommt auf unsere Herzenshaltung an. David ging es um die Ehre Gottes. David brannte für den Herrn. Und David trug Leid auch um den Unglauben der Israeliten. Er hat sie nicht verurteilt, aber er hat in diesem einen Vers, diese Gemeinde soll erkennen, hat er im Grund angesprochen, dass dieser Glaube fehlte bei den ganzen Kämpfern. Und wisst ihr, da ist noch etwas ganz interessant. Dass nämlich die Kleingläubigen, die Halbherzigen, sind den Ganzherzigen Feind. Wisst ihr noch, was der ältere Bruder von David gesagt hat, als David kam? Was willst du hier? Geh zurück zu deinen Schafen. Du willst hier bloß sensationslüstern gucken. Ja? Also das ist interessant. Ja? Die Halbherzigen, die haben einen Hass gehabt auf den David. Ja? Die haben ihn nicht geliebt. Sondern sie haben ihn versucht zu bremsen und zurückzuhalten und wegzuschicken von dem Platz, wo Gott ihn hingestellt hatte. Auch das ist ganz interessant, ja? Dass solche, die für den Herrn brennen, nicht unbedingt beliebt sind im Rest des Volkes Gottes. Ja? Und das darf auch nicht unsere Motivation sein, sondern unsere Motivation, wenn wir dem Herrn dienen wollen, ist der Herr alleine und seine Ehre. Und deswegen konnte dieser schwache David in der Kraft Gottes, auch weil er tugendhaft war, weil er wirklich es ihm um den Herrn ging und nicht um sich selbst, er konnte einen großen Sieg für das Volk Gottes erringen. Ich habe schon erwähnt, dass auch Frauen diese Kraft Gottes genauso haben können wie Männer und dass wir im Volk Gottes genauso auch geisterfüllte Frauen brauchen, die bereit sind, für den Herrn wirklich hinzustehen, die bereit sind zu dienen und auch in den geistlichen Kämpfen der heutigen Zeit mitzukämpfen. Wir haben zum Beispiel eine Frau, die tugendhaft war nach dem Urteil Gottes, war die Ruth, auch wieder aus der Richterzeit. Wir lesen das nämlich genau in dem Buch Ruth, dass Boas zu ihr sagt, Vers 11, Ruth 3, Vers 11, nun, meine Tochter, fürchte dich nicht, alles, was du wünschst, das will ich für dich tun, denn jedermann im Tor meines Volkes weiß, dass du eine tugendhafte Frau bist. Und da steht genau dieses selbe Wort, Shail, das auch Tapferkeit und Kraft bedeutet. Ja? Ruth hatte auch geistliche Kraft, aber auch Tugend. Sie war gottesfürchtig, sie ist die Wege Gottes gegangen, sie hatte Glauben, sie wollte dem Herrn zur Ehre leben. Und der Herr hat sie gebraucht, eine der Vorfahrinnen des Messias zu werden. Ja? Also auch hier diese Eigenschaft der geistlichen Tugend und Tapferkeit. Wir finden sie auch bei einer Deborah zum Beispiel, die zur damaligen Zeit mehr geistliche Kraft hatte als die ganzen Männer, die dort waren. Ja? Das war eine beschämende Situation, dass sie sagen musste, dem Barak, ja natürlich gehe ich mit dir mit auf den Kriegszug, wo sie eigentlich nichts zu suchen hatte, ja. Aber du wirst dann die Ehre nicht haben, sondern eine Frau wird den Sisera besiegen. Ja? Also das war eine Zeit des Niedergangs, wo die Männer Gottes versagt haben. Und in Deborah finden wir eine Frau, die geistliche Kraft hatte und die dem Herrn treu gedient hat. Auch Abigail zum Beispiel, diese Frau, die später Davids Ehefrau wurde, sie ist ein Vorbild an geistlicher Tugend. Und zwar finden wir hier besonders auch die Weisheit, ja, die Gottesfurcht. Wie sie dem David Rat gibt und ihm hilft, das ist staunenswert. Ja. Und es ist ein wunderbares, schönes, anspornendes Vorbild auch für die Schwestern. Ja. Wir brauchen in diesen notvollen Zeiten Männer und Frauen Gottes, deren Herz der Herr angerührt hat und die von ganzem Herzen in einer schwierigen Situation den Willen des Herrn tun, das Wort des Herrn erfüllen und bereit sind, für den Herrn auch Kämpfe auszufechten. Denn das gehört auch mit dazu, deswegen auch dieser Begriff Tapferkeit. Ja? In dem Moment, wo wir dem Herrn von ganzem Herzen dienen wollen, kommen wir in Kämpfe, wir kommen in Widerstand, in Anfechtungen hinein. Ja? Jemand, der vielleicht vorher so vor sich hingelebt hat als Christ, der wird feststellen, sobald ich dem Herrn von Herzen dienen will, dann wird es gefährlich, dann fliegen die Geschosse um mich rum. Früher hatte ich Frieden und lief alles ganz glatt und jetzt plötzlich kommen Probleme auf mich zu. Die hatte ich früher gar nicht. Das stimmt. Ja? Denn in dem Moment, wo wir anfangen, dem Herrn zu dienen, kommen wir auch in den Bereich des geistlichen Kampfes. Und auch da finden wir wieder diese Tugend in Epheser 6. Ja? Wenn es da heißt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke, damit ihr standhalten könnt, damit ihr zu stehen vermögt, damit ihr den Feind zurückschlagen könnt. Das ist genau diese geistliche Stärke, die wir auch an einem Jonathan, an einem David finden. Ja? Diese Stärke, die sogar noch größer wird, wenn der Kampf heißer wird. Ja? Diese Stärke, die sich aus dem Herrn Jesus selber nährt, nicht aus irgendwelchen seelischen Kräften. Auch das möchte ich vielleicht noch einmal erwähnen zur Ermutigung. Denn wir haben diese Kraft nicht in uns. Aber David konnte im Rückblick auf sein Leben auch etwas Wunderbares bekennen. Psalm 18, ab Vers 2, da heißt es, ich will dich von Herzen lieben, o Herr, meine Stärke. Der Herr ist mein Fels, meine Burg und mein Retter. Mein Gott ist mein Fels, in dem ich mich berge, mein Schild und das Horn meines Heils, meine sichere Festung. Vers 40, du hast mich gegürtet mit Kraft zum Kampf. Ja? Der Herr ist die Stärke derer, die auf ihn sich verlassen. Von ihm kommt unsere Kraft. Und das möchte ich noch einmal zur Ermutigung sagen. Es ist ganz klar, dass wir heute oft vielleicht in Situationen sind, wo wir sagen, ja, ich kämpfe um mein Überleben. Was habe ich zu tun mit diesen Vorbildern von geistlicher Stärke? Ja. Aber das möchte ich wirklich zur Ermutigung sagen, die Stärke und die Kraft ist im Herrn. Und das, was wir tun sollen, um diese Stärke zu erlangen, ist ganz einfach Hingabe an den Herrn. Sich ungeteilt von ganzem Herzen dem Herrn weihen und zur Verfügung stellen. Und auf ihn vertrauen, auf ihn harren. Und dazu brauchen wir gar keine tollen Voraussetzungen. Wir müssen in keine Bibelschule gegangen sein. Wir müssen nicht kindgläubiger Eltern sein. Manche sagen, ja, ich habe so eine schwierige Herkunft in meinem alten Leben gehabt. Ich kann nicht so wirklich dem Herrn nachfolgen. Ja? Klar, dass diese Schwierigkeiten da sind. Aber der Herr Jesus kann alle diese Schwierigkeiten überwinden. Ja? In Joel 4, 1 heißt es, der Schwache spreche, ich bin stark. Das können wir nur, weil der Herr unsere Stärke ist. Und der Herr, 2. Korinther 12, will seine Kraft gerade denen geben, die im Fleisch, menschlich gesehen, schwach sind. Die unfähig sind, untauglich. Wie gesagt, der Hirtenjunge David war der untauglichste, menschlich gesprochen, der den Goliath besiegen konnte. Ja? Aber gerade durch ihn hat Gott diesen Sieg gegeben. Und das darf uns ermutigen. Das, was Gott sucht, ist ein Herz, das ungeteilt für ihn da ist. Das sucht der Herr. Und das ist das Entscheidende und Wichtige, was wir brauchen. 2. Korinther 16, Vers 9, lesen wir das. Denn die Augen des, 2. Chronik 16, Vers 9, entschuldige. Denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Das ist das, was der Herr sucht. Er sucht es wirklich. Möchte der Herr schenken, dass doch auch hier unter uns und hier in dieser schwierigen Zeit heute Männer und Frauen Gottes, junge und ältere, gefunden werden, die bereit sind, wirklich dem Herrn ungeteilt zu dienen, von ganzem Herzen für den Herrn zu leben, deren Herz der Herr anrühren kann, damit sie wirklich auch die Dinge tun können, die Kraft dazu haben, in dieser letzten Zeit so zu leben, wie Gott es möchte und den Ratschluss des Herrn Jesus für seine Gemeinde zu erfüllen. Wir brauchen in der Gemeinde Gottes solche Menschen Gottes, weil der Feind versucht, die Gemeinde in der Zeit vor der Entrückung immer mehr zu schwächen und ihr Zeugnis kaputt zu machen, sie zu zerfleischen und wirklich auch durch Weltförmigkeit und andere Dinge zu verführen und zu verstricken. Und dieser betrüblichen Entwicklung entgegenzuwirken, dazu braucht es geistliche Kraft und Tugend. Der Herr möchte sie uns schenken, aber wir sollten auch solche sein, die bereit sind, unser Leben für den Herrn auszurichten, zu reinigen, ihm zu vertrauen und wirklich Glaubensschritte zu tun im Dienst für den Herrn, so wie ein Jonathan, wie ein David. Und wir werden auch erfahren, dass der Herr Jesus auch heute noch treu ist, dass seine Verheißungen und Zusagen auch heute noch gültig sind. Ich möchte am Schluss noch aus 1. Korinther 15 ein neutestamentliches Wort der Ermutigung lesen für alle die, die dem Herrn dienen wollen, mitten in einer notvollen Situation, auch in seiner Gemeinde. Ab Vers 57 lesen wir in 1. Korinther 15. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Amen.